Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo. Noch vor wenigen Monaten habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der am 2. Oktober umgebracht wurde, Jamal Khashoggi.
I'm a Saudi Arabian journalist by profession. I've been a journalist most of my career for the last 30 years.
Ich bin ein saudischer Journalist für die meiste Zeit meiner 30-jährigen Karriere. Ich hatte die berühmteste Kolumne in einer vielgelesenen Zeitung. Ich war Chefredakteur von Al-Watan, lange die fortschrittlichste Zeitung in Saudi-Arabien. Und jetzt bin ich im selbstgewählten Exil in den USA, in Washington DC, um weiterhin unabhängig schreiben zu können.
Und das ist eben nicht möglich oder zu gefährlich in Saudi-Arabien. Deshalb ist Jamal Khashoggi 2017 in die USA und in die Türkei gegangen. Dort hat er unter anderem geschrieben für die Washington Post, oft Meinungsbeiträge, wie er die Lage in seiner Heimat so einschätzt. Und das wollte ich dann auch hier in der Weltzeit im Mai von ihm wissen, als wir über die Reformen derzeit gesprochen haben unter Kronprinz Mohammed bin Salman.
Saudi-Arabia was in stagnation.
Saudi-Arabien stagnierte unter der harten Hand des religiösen Establishments, das den sozialen Frieden gefährdete. Es war zerfressen von Korruption. Also musste etwas passieren. Und was der Kronprinz für die Öffnung getan hat, war richtig. Für den sozialen Frieden, für die Wirtschaft. Aber ich bin nicht glücklich über die Restriktionen gegenüber Leuten, die ihre Meinung äußern wollen. Zum Beispiel über seine Megaprojekte dürfte ich nicht sprechen. Ich glaube, die könnten Saudi-Arabien zum Staatsbankrott führen. Er sollte stattdessen mehr auf den Zustand der jetzigen Städte schauen. 80% von meiner Stadt Jeddah ist ohne Abwasseraufbereitung. Bevor wir neue, futuristische Städte bauen, die eine halbe Billion Dollar kosten, lasst uns das reparieren, was wir haben. Das kann ich nicht offen aussprechen oder darüber schreiben in einer saudischen Zeitung. Auch das Einsperren und Einschüchtern von saudischen Intellektuellen ist nicht gesund für das Land. Auch darüber darf ich nicht schreiben, sonst würde ich auch wie Sie im Gefängnis landen.
Jetzt ist Jamal Khashoggi nicht im Gefängnis. Er ist getötet worden, so viel ist klar, von einem saudischen Mordkommando in Istanbul am 2. Oktober. Wie und warum, dafür gibt es viele Hinweise, die wir alle heute besprechen wollen, 44 Tage nach der Tat. Um aber zu verstehen, was da alles mitschwingt bei diesem Mord, habe ich erstmal mit Stefan Weidner gesprochen, ein Fachmann für die Region. Hallo.
Guten Tag.
Sie sind Islamwissenschaftler, auch Autor und Übersetzer für Literatur aus dem Arabischen. Sie waren zuletzt vor 2 Jahren in Saudi-Arabien, also vor den aktuellen Reformen, und Sie haben diese Tage dann als Vorabend der Französischen Revolution bezeichnet. Warum?
Richtig. Ich war auf einer Konferenz, die interessanterweise veranstaltet wurde von der saudischen Nationalgarde im Rahmen eines jährlich stattfindenden Festivals. Und dort bekam man unmittelbar zu spüren, was die Sorgen der Saudis sind. Und zwar nicht der Regierenden so sehr, sondern der saudischen Intellektuellen, der Journalisten, der Macher in Saudi-Arabien. Und da hat man gesehen, Saudi-Arabien stand unter einem großen Druck. Einem Reformdruck, der von außen im Grunde vorgegeben wurde durch die doch relativ aggressive und erfolgreiche iranische Außenpolitik. Das schlagende Beispiel war, dass man gesagt hat, Iran würde ja mittlerweile 4 arabische Hauptstädte besetzen oder beherrschen. Das war ein bisschen übertrieben, aber es stimmt der Tendenz nach. Gemeint war natürlich Bagdad, das unter iranischem Einfluss steht, Beirut, weil dort die Hisbollah in der Regierung ist, Damaskus, weil die Iraner dort natürlich sehr aktiv sind für das syrische Regime, und gemeint war letztlich Sanaa, Jemen, weil dort die Houthi-Rebellen aktiv sind. Und unter diesem Druck hat man eben das Gefühl gehabt, wir müssen etwas verändert sich, es bleibt nicht, wie es ist, und das ist fast der Vorbote einer Revolution.
Sie haben ja sogar dann bei diesem Besuch auch im saudischen Königspalast eine Visite gehabt bei König Salman, Sie haben ihm die Hand geschüttelt. Haben Sie dann auch schon den später faktisch regierenden Kronprinzen getroffen?
Nein, der war nicht dabei. Man hat nur den greisen König Salman gesehen, der wirklich, wenn man so sagen darf, ein wenig tatterig wirkte. Ein alter Mann, der durchaus eine Würde ausstrahlte, muss man allerdings sagen. Und am interessantesten fand ich eigentlich das Umfeld. Man hat das Gefühl gehabt, man betritt gar nicht so einen orientalischen Märchenpalast, sondern einen relativ nüchternen Palast im Stile sozusagen eines 19. Jahrhunderts in Frankreich, als würde man jetzt sozusagen eine europäische Monarchie betreten. Und ich glaube, der europäische Absolutismus ist im Grunde das Vorbild für die saudische Monarchie. Das war mein Eindruck dort.
Und der Journalist Jamal Khashoggi war damals eben noch in Saudi-Arabien. Er war auch sehr gut verbunden mit dem saudischen Königspalast. Wie würden Sie seine Beziehungen und familiären Bande damals beschreiben?
Also er war einfach sehr gut vernetzt. Er war ein Journalist, auf den man setzte, der Reformen sozusagen medial jedenfalls nach vorne pushen konnte. Und ich glaube, er ist dann darüber gestürzt, dass er durchaus eine gewisse Sympathie für den arabischen Frühling hatte, für die Rolle der Muslimbrüder eventuell auch und für Demokratisierung. Und das hat dann dem Prinz Mohammed bin Salman, der sozusagen sukzessive dann in den zwei folgenden Jahren die Macht übernommen hat, das hat diesem neuen Regime dann nicht mehr gefallen. Die wollten es autoritär haben. Khashoggi, beziehungsweise Khashoggi, wie man hier sagt, hat für demokratische und Reformen und sozusagen ein bisschen Mitsprache von unten plädiert, wofür die Muslimbrüder stehen. Und ich glaube, das hat ihn am Ende den Kopf gekostet und zunächst das Exil natürlich.
Er war also nicht so einfach einzuordnen. Er hat ja auch Interviews mit Osama bin Laden, sehr ausführliche, geführt vor den Anschlägen vom 11. September. Und er hatte einen Onkel, der ein sehr bekannter Waffenhändler war.
Richtig, das ist Adnan Khashoggi, also Khashoggi, wie man ihn im Westen ausspricht. Und der ist ein Milliardär gewesen, hat eine Yacht gehabt, die geradezu Popkultur wurde. Queen hat darüber gesungen, diese Yacht kommt in einem James-Bond-Film vor. Später hat sie Donald Trump gekauft. Man sieht also, diese Familie ist sehr reich gewesen, sehr gut vernetzt gewesen. Wobei Jamal Khashoggi eigentlich zu einem Nebenzweig der Familie gehört. Er war jetzt nicht so reich, aber er war natürlich in der besseren Gesellschaft und hatte Zugang zu den Prinzen und hatte Zugang zu den hohen Medien, zu denen, die in den Medien was machen wollten. Und er war im Grunde sozusagen, man kann sagen, er war das Instrument oder das Werkzeug, mit dem gewisse Teile der saudischen Familie sozusagen eigene politische Anliegen, Reformanliegen medial vermitteln konnte. Das hat er ganz gut gemacht als Chefredakteur mehrerer Zeitungen. Und immer, wenn er dann sozusagen ein bisschen zu weit gegangen, ein bisschen diese Reformagenda tatsächlich zu sehr nach vorne gepusht hat, er hat zum Beispiel etwas gegen den Salafismus geschrieben, schon im Jahr 2003, dann wurde er kurz danach beseitigt aus seinen journalistischen Posten. Er wurde immer beschützt, aber es war klar, er war eine umstrittene Figur. Er war sozusagen eine kleine Sonderwaffe, könnte man fast sagen.
Und Sie haben den Familiennamen jetzt schon richtig ausgesprochen. Das ist Ihnen sehr wichtig, Khashoggi. Wir sagen hier oft Khashoggi, das ist aber nicht richtig. Dahinter steckt eine große Geschichte. Als ich die von Ihnen in der FAZ, darüber haben Sie schon geschrieben, gelesen habe, hat sich bei mir einiges erhellt. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Das ist mir sehr wichtig, weil der Name Khashoggi ist bedeutungslos. Khashoggi, wie die Araber ihn aussprechen, ist auch für die Araber ein Fremdwort. Es ist eigentlich ein aus dem Türkisch stammendes Wort. Und die Türken sagen und schreiben heute immer noch Khashoggi. Und Khashig ist der Löffel. Und Khashoggi ist der Löffelmacher. Also diese Nachsilbe Chi ist immer jemand, der etwas macht. Das ist ein türkisch-osmanisches Wort. Das heißt, die Familie von Khashoggi ist aus dem Osmanischen Reich nach Saudi-Arabien eingewandert. Der Großvater von Khashoggi war ein Mekka-Pilger, ein Arzt aus dem Osmanischen Reich und ist dann tatsächlich zum Leibarzt des ersten Königs in Saudi-Arabien aufgestiegen, also des Großvaters von Mohammed bin Salman, des Vaters des jetzigen Königs in Saudi-Arabien. Und er war Leibarzt und auch später Gesundheitsminister für kurze Zeit in Saudi-Arabien. Und diese Geschichte geht verloren, wenn man nicht mehr die türkischen Ursprünge dieses Namens sieht. Und wir müssen ja bedenken, wir haben ja in Deutschland doch auch eine sehr große türkische Gemeinde, mittlerweile auch eine große arabische Gemeinde. Und wenn man den Namen Khashoggi ausspricht, dann geht das alles verloren. Wenn man hört Khashoggi, dann weiß man, aha, das ist ein Löffelmacher aus dem Osmanischen Reich. Khashoggi ist übrigens ein Wort, das wir auch im Serbischen finden, das wir auch im Iran finden, wo wir also sehen, welche wahnsinnige Ausdehnung das Osmanische Reich hatte und dass die Osmanen bis in die 20er Jahre natürlich die Oberherren über Mekka und Medina, über das waren, was heute Saudi-Arabien ist. Saudi-Arabien gibt es offiziell ja erst seit 1932.
Und da steckt ja heute auch noch ein Machtanspruch drin. Also wenn man jetzt eben den türkischen Präsidenten sieht, der mit seinen Informationshäppchen eben über die Zukunft auch des saudischen Kronprinzen mitentscheiden kann. Wie würden Sie da die großen Linien kulturhistorisch sehen?
Genau, also die Türkei, das Osmanische Reich hatte natürlich einen Geltungsanspruch für die gesamte islamische Welt, denn der Sultan des Osmanischen Reiches war zugleich der Kalif, also der religiöse Oberherrscher über die Muslime. Das Kalifat wurde von Atatürk in den 20er Jahren abgeschafft und mit der Säkularisierung durch Atatürk verlor die Türkei dann auch den Alleinvertretungsanspruch über alle Muslime. Das hat Atatürk nicht interessiert, er war nur an der türkischen Nation interessiert. So, Erdogan will das Erbe von Atatürk lange abschaffen, also diese Säkularisierung zurückdrehen, und damit geht auch einher, dass er natürlich einen größeren Stellvertretungsanspruch über die islamische Welt hat. Er sieht im Grunde die Türkei immer noch als die Großmacht in der islamischen Welt, das bedeutendste Land der islamischen Welt. Und das heißt auch, dass er natürlich sozusagen beansprucht, für die arabische Welt zu sprechen. Und das gerät in Konflikt mit dem saudischen Anspruch. Saudi-Arabien als Herrscher über Mekka und Medina hat natürlich den Anspruch, selber ein bisschen für die arabische, islamische Welt zu sprechen. Das sieht man auch daran, dass sie den Salafismus, den Wahhabismus, ihre strenge Auslegung des Islams immer wieder exportiert haben. Und das gerät nun aneinander. Erdogans Führungsanspruch über die islamische Welt nach dem Motto Osmanisches Reich, wir haben das alles beherrscht. Und Saudi-Arabien, als die, sie sagen ja, wir haben Mekka und Medina, wir haben jetzt diesen Anspruch. Und das ist genau der gleiche Konflikt, den wir vor 100 und 150 Jahren schon einmal hatten, als immer wieder die Vorfahren der Saudis heute versucht haben, unabhängig zu werden vom Osmanischen Reich. Das ist ihnen aber nie gelungen. Und dieser Konflikt wird jetzt praktisch reinszeniert.
Letzte Frage an Sie, Herr Weidner. Würden Sie demnächst jetzt nochmal hinfahren nach Saudi-Arabien?
Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe mich doch sehr explizit zu dem Fall Khashoggi geäußert. Und so wie die Saudis gegenwärtig drauf sind, weiß ich nicht, ob ich da sicher bin. Das letzte Mal war ich mit Steinmeier da, der damals Außenminister war. Da konnte man sich sicher fühlen, das würde ich nochmal machen. Aber auf eigene Faust oder gar auf Einladung der Saudis wäre mir das doch ein bisschen riskant, ehrlich gesagt.
Sagt Stefan Weidner, Islamwissenschaftler, Autor und Mitglied beim PEN-Zentrum Deutschland und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung über die kulturhistorischen Dimensionen der Ermordung von Jamal Khashoggi. Vielen Dank.
Gerne.
Aus türkischen Ermittlerkreisen heißt es, ein Mordkommando sei am Dienstag auf zwei Flugzeuge verteilt aus Saudi-Arabien in die Türkei gekommen. Die 15 Personen seien zur selben Zeit wie Jamal Khashoggi im Konsulat gewesen. Der bekannte Journalist hatte dort einen Termin, um Papiere für seine Hochzeit abzuholen. Er sei nicht mehr herausgekommen, sagt seine türkische Verlobte. Die Ermittler gehen davon aus, dass er dort ermordet und seine Leiche nach draußen geschafft wurde. Saudi-Arabien weist die Vorwürfe zurück. Khashoggi habe das Konsulat noch am Dienstag selbst wieder verlassen.
In der Weltzeit wollen wir jetzt auf den Mordfall an sich eingehen. Jeden Tag kommen ja neue kleine Details ans Licht, wie Jamal Khashoggi am 2. Oktober in Istanbul getötet wurde. Und das alles vor Ort verfolgt für uns unser Korrespondent Christian Buttgereit. Wer streut denn diese neuen Details, Herr Buttgereit?
Es sind ja in der Regel Details, die in türkischen Medien veröffentlicht werden, in bestimmten Medien, in Medien, die in der Regel regierungsnah sind. Die berufen sich dann auf nicht näher spezifizierte Quellen, da heißt es aus Ermittlerkreisen oder aus Kreisen der Politik. Und da müssen wir auch von ausgehen, dass es überwiegend politische Kreise sind, die hier einiges durchstechen an die befreundete Presse, um eben damit auch eine politische Wirkung zu erzielen. Die Wirkung in der Regel eben einerseits Saudi-Arabien an den Pranger zu stellen, Saudi-Arabien unter Druck zu setzen, um vielleicht doch auch für die Türkei etwas herauszuholen. Auf der anderen Seite auch, um die Türkei eben als Aufklärer dastehen zu lassen.
Und welches Bild haben wir jetzt 44 Tage nach der Tat gewonnen durch diese Berichte?
Also das Bild, was wir gewonnen haben, ist, dass dieses Bild noch lange nicht vollständig ist. Es gibt einige Mosaiksteine und hier hat sich die türkische Zeitung Sabah in den letzten Tagen etwas hervorgetan. Sie hat Fotos veröffentlicht, die das durchleuchtete Gepäck eines Teil des mutmaßlichen Killerkommandos zeigen. Diese Aufnahmen sollen vor der Abreise am Atatürk-Flughafen in Istanbul entstanden sein und im Gepäck dieser Männer ist unter anderem zu sehen, dass da mehrere Telefone drin sind, Walkie-Talkies, es sind Spritzen, darunter Elektroschocker, ein Gerät zum Stören von Funksignalen und auch ein skalpellartiges Messer und eine Schere. Da fragt man sich natürlich auch, wie sind die Männer damit überhaupt ins Flugzeug gekommen? Aber das ist so der aktuellste Stand hier.
Es gibt ja auch bei uns immer wieder Berichte. Jetzt hat er die Bild berichtet von den letzten Worten von Khashoggi. Der habe gesagt, ich ersticke, nimm diese Tüte von meinem Kopf, ich habe Platzangst. Wie glaubwürdig sind dann solche Berichte?
Also die Infos in der Bild stammen aus der Sabah und dort wiederum von Al Jazeera Katar und die wiederum berufen sich auf eine nicht genauer definierte türkische Quelle. Also da sieht man schon, das Ganze wird am Ende etwas dünn, aber die Türkei hat offenbar Tonaufnahmen, sie hat sie aber immer noch nicht veröffentlicht, aber inzwischen ja mit den Geheimdiensten einiger Staaten geteilt, unter anderem den USA, mit Großbritannien und auch Deutschland. Möglicherweise sind diese Aufnahmen dann also auch dem Al Jazeera Reporter zugespielt worden. Der Chefreporter der Sabah wiederum, Nazif Karaman, schreibt, die Tonaufnahmen dokumentierten, dass die Ermordung etwa 7 Minuten gedauert habe. Danach legte das Spezialteam offenbar die Botschaft mit Plastiktüten aus, um die Leiche des Journalisten zu zerstückeln. 15 Minuten lang hätte dann ein Experte für Forensik dann den leblosen Körper von Khashoggi mit einer Knochensäge zerteilt. Und da geht Sabah noch etwas weiter ins Detail. Diese Leichenteile sollen dann aufgelöst worden sein, und zwar in der Residenz des saudischen Botschafters. All das sind natürlich Informationen, die der Überprüfung bedürfen, aber wo wir immer noch nicht wissen, wer hat Beweise dafür, dass es so gewesen ist, wenn es denn so gewesen ist. Und ein Rätsel ist immer noch, wo kommen auch diese Tonaufnahmen her? Eben von der Apple Watch Khashoggis, wie es die türkische Seite zumindest am Anfang behauptet hatte, oder hat die Türkei doch das Konsulat abgehört, aber tut sich naturgemäß schwer damit, das zuzugeben.
Ja, aber wer sind denn jetzt die Täter? Zumindest das weiß man ja schon.
Also 18 Saudis wurden ja festgenommen in Saudi-Arabien. 5 hochrangige Beamte wurden entlassen, darunter der Vizechef des Geheimdienstes Ahmed al-Assiri und der für Medienangelegenheiten zuständige Saud bin Abdullah al-Qahtani. Das ist ein enger Vertrauter des Kronprinzen Mohammed bin Salman. Und das ist auch nicht der einzige Hinweis darauf, dass der saudische Kronprinz ein möglicher Auftraggeber der Ermordung Khashoggis sein könnte. Die New York Times berichtet außerdem, ein Mitglied des Kommandos, das Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul getötet hat, habe kurz nach der Tat am 2. Oktober einen Vorgesetzten am Telefon gesagt, er möge seinem Chef Bescheid geben, es sei vollbracht. Die amerikanischen Geheimdienste zumindest glauben, dass mit dem Chef Salman gemeint ist, auch wenn dieser nicht namentlich genannt wurde.
Ja, und er wird jetzt ja auch nicht in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht, denn dort hat heute die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe für 5 verdächtige Saudis aus diesem Mordkommando gefordert. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Riad sagte, Khashoggi sei im Konsulat von den Tätern betäubt, getötet und zerteilt worden. Die Körperteile seien anschließend an einen Agenten außerhalb des Konsulatsgeländes übergeben worden. Also immer mehr müssen die Saudis zugeben, was schon in den Berichten vorher stand. Aber internationale Konsequenzen für diese Geheimdienstaktion müssen sie wohl nicht fürchten, oder?
Ja, Konsequenzen gibt es ja schon. Wir müssen mal gucken, wie groß und schwerwiegend die sein werden und ob diese Tat tatsächlich letzten Endes wirklich aufgeklärt wird. Saudi-Arabien hat dadurch natürlich ein Imageproblem. Deutlich wurde das etwa bei der Investorenkonferenz in Riad Ende Oktober, wo es reihenweise Absagen hagelte, weil niemand in dieser Situation oder jedenfalls nicht so viele wie geplant in dieser Situation mit dem Kronprinzen an einem Tisch sitzen wollten. Der Türkei hat dieser Fall geholfen, das ist eine andere Konsequenz, sich nämlich auf internationalem Parkett als Aufklärer zu inszenieren, sich auch etwas mehr wieder in der internationalen Gemeinschaft zurückzumelden, nicht nur durch diesen Fall, aber eben auch durch das Handeln, was die Rolle in Syrien, was Idlib anbelangt. Ja, und Erdogan kann sich jetzt sogar darstellen als jemand, der in seinem Land Journalisten Zuflucht und Schutz bietet, wobei das mit dem Schutz in diesem Fall natürlich am Ende gescheitert ist. Und die USA haben zwar Sanktionen angedroht gegen Saudi-Arabien, aber noch nicht umgesetzt. Und ob sie es wirklich tun, das wird bezweifelt.
Herr Buttgereit, was mich am Ende immer noch ratlos zurücklässt, ist das Motiv. Also ist es allein Khashoggis Kritik am saudischen Kronprinzen, an seinen Megaprojekten in Saudi-Arabien oder am Krieg im Jemen? Was denken Sie?
Das ist schwer zu sagen. Das sind natürlich die Dinge, die auf dem Tisch liegen, wo man auch durchaus einem Regime wie dem im Riad zutrauen kann, dass es sich darüber so ärgert, dass es eben diese Regimekritiker dann doch aus dem Weg räumt. Khashoggi ist ja nicht der einzige Journalist, dem sein journalistischer Mut letztendlich dann zum Verhängnis geworden ist. In diesem Fall spielt es vielleicht wirklich eine Rolle, dass Khashoggi eben im Exil gearbeitet hat, in der Türkei, aber vor allen Dingen eben in den USA, dort natürlich ein größeres Publikum erreicht hat und damit schwerer zu kontrollieren war vom saudischen Königshaus als Journalisten, die das aus Saudi-Arabien oder aus der Golfregion heraus versuchen. Vielleicht hatte Khashoggi aber noch andere Informationen, die er vielleicht noch nicht veröffentlicht hat. Wir wissen das nicht. Auch in diesem Fall wäre es natürlich schön, wenn am Ende wirklich alles aufgeklärt würde und eben auch das wirkliche Motiv.
Christian Buttgereit, unser Korrespondent in Istanbul. Vielen Dank.
Gerne.
Und damit rückt auch der Krieg im Jemen, der seit 3 Jahren läuft, angeheizt vom saudischen Kronprinzen, wieder in den Fokus. Darüber sprechen wir jetzt gleich.
Habt ihr genug zu essen?
Wir haben nicht viel. Es ist viel zu wenig. Es ist aber nicht nur das Essen. Es ist auch zu wenig Strom, Wasser, keine Medikamente, keine Medizin im Krankenhaus. Und wir haben keine Versorgung für die Kinder.
Was ist das größte Problem gerade?
Dass wir kein Essen haben. Der Krieg ist aber auch ein großes Problem.
Sind die Kämpfe denn jetzt in der Stadt?
Die Kämpfe sind direkt hier an der Stadtgrenze.
Wen Sie da eben schon gehört haben, das ist Enne Rappel. Sie wohnt in Bayern und hilft von dort aus seit rund 20 Jahren Menschen im Jemen. Sie war bei uns schon vor einem Jahr Gast in der Weltzeit, hat über den Krieg dort gesprochen und über die katastrophale Lage. Und wir begrüßen Sie jetzt wieder am Telefon. Hallo Frau Rappel.
Hallo, grüß Gott.
Finden Sie das eigentlich traurig, dass es solche Anlässe braucht, um den Krieg im Jemen ja wieder in die Öffentlichkeit zu bringen?
Doch, finde ich furchtbar. Dass im Grunde genommen ein einziger Prominenter so entsetzlich das Schicksal von dem Mann ist, aber dass es notwendig ist, dass dieser Mann umgebracht wird auf bestialische Art und Weise, dass unsere Politiker im Westen aufmerksam werden und feststellen, dass das in Saudi-Arabien ein entsetzliches Regime ist.
Sie wissen das schon sehr lang. Sie helfen vielen Menschen im Jemen. Sie haben dort ein Krankenhaus. Sie haben dort eine Kinderhilfe, die Sie unterstützen. Ja. Wie vielen Menschen können Sie helfen?
Also im Augenblick ist es so, dass es werden jeden Tag mehr. Das Letzte, was ich weiß, das waren 80 Buben und Mädchen. Die stehen also vor unserer Tür in Theis und es werden jeden Tag mehr. Und es sind also Waisenkinder, die ihre Eltern und das Zuhause verloren haben durch die Bomben und durch die Angriffe. Da sind kleine Mädchen dabei, die barfuß angekommen sind, mit noch kleineren Geschwistern auf dem Buckel, die zum Teil von Aden bis nach Theis gelaufen sind.
Wie ist die Lage in Theis? Das ist eine kleine Stadt, ein paar Kilometer von der Küste weg.
Schon einige Kilometer von
der Küste. Wie weit?
Ja, das sind schon so 150 Kilometer ungefähr.
Und wie ist die Lage dort in dem Krieg?
Theis ist mit ein Theis, Sada und Hodeida sind die drei Städte, die am meisten umkämpft sind. Die Menschen in Theis sind eingeschlossen. Die kommen also nicht raus, es sei denn, sie zahlen einen Haufen Geld für Schlepper. Dann ist es möglich, aber sonst nicht. Die Lage ist katastrophal. Es gibt zwar Lebensmittel, aber die Menschen können sie sich nicht mehr leisten. Es ist so, die Männer haben keine Arbeit mehr, dadurch, dass die Fabriken kaputt und zerstört sind. Die wissen nicht mehr, wie sie ihre Familien ernähren sollen. Die gehen also zum Teil auf die Straße und plündern oder überfallen Menschen. Polizei gibt es in Theis keine mehr. Der Gouverneur ist geflohen, der ist also weg. Es herrscht also pure Anarchie.
Mit welchen Gefühlen beobachten Sie die ganze Lage dort, wenn man ja auch im Hinterkopf hat, ja, dass aus Deutschland eben auch Waffen geliefert werden nach Saudi-Arabien? Saudi-Arabien ist einer der Aggressoren in diesem Krieg.
Also ich kriege einen dicken Hals, ich kriege einen Zorn. Wenn ich mir überlege, dass mit deutschen Waffen, und ich muss Ihnen eins sagen, ich schäme mich eigentlich, dass ich Deutsche bin, nachdem wir Deutschen im Krieg so viel erlebt haben. Ich selber bin ja ein Kriegskind und bin verschüttet gewesen. Ich weiß also, wie das tut. Und wir schicken jetzt die Waffen, damit dort unten die Menschen umgebracht werden können. Das ist so schrecklich und so schlimm, das kann ich Ihnen gar nicht schildern, wie ich mich da fühle.
Da werden sicherlich viele mit Ihnen mitfühlen jetzt, wenn Leute jetzt das Gefühl haben, da auch helfen zu wollen. Wie kann man das bei Ihnen tun?
Also Sie können bei uns Geld überweisen auf unsere Konten. Die Konten finden Sie auf unserer Website unter www.jemenhilfe-deutschland.de. Da können Sie helfen und ich kann Ihnen versichern, dass jeder Cent dort unten ankommt, wo er hin soll. Dadurch, dass ich so lange im Jemen war, immer wieder und immer wieder, kenne ich den Banker dort von unserer Bank sehr gut. Und der macht also keine Schwierigkeiten, sondern er macht mit, er arbeitet mit, er unterstützt uns. Und ich schreibe dann jeweils am Monatsende an unseren Mitarbeiter und an den Banker eine Mail und schreibe, er möge bitte eine bestimmte Summe an unseren Mitarbeiter auszahlen. Der geht dann in der Zwischenzeit bewaffnet mit 3 oder 4 Männern zur Bank, weil sonst wird er umgebracht, und holt sich das Geld. Und dann gibt es also einen Mann, der wohl irgendwelche Beziehungen zum Schwarzmarkt hat. Den ruft er dann an und der kommt und holt sich das Geld und sagt wohl jedes Mal zu unserem Mitarbeiter, gell, du weißt schon, wenn ich nicht wiederkomme, dann bin ich nicht mit deinem Geld durchgebrannt, sondern dann lebe ich nicht mehr.
Enne Rappel von der Jemenhilfe Deutschland, einem kleinen Verein aus Bayern, der seit 20 Jahren hilft den Menschen im Jemen. Vielen Dank.
Bitte, bitte, gern geschehen.
Ich bin André Zanto und wenn Sie jetzt noch mehr hören wollen über die Hintergründe zum Krieg im Jemen und auch zu Saudi-Arabien mit dem langen Jamal Khashoggi-Interview, dann können Sie das tun und zwar unter Weltzeit auf deutschlandfunkkultur.de oder auch bei uns hier im Podcast.